Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Für den heutigen Sonderpodcast haben wir mal einige Point-and-Click-Adventures, die um die Jahrtausendwende für die drei großen Hörspielserien erschienen sind, ausprobiert. Die drei Fragezeichenspiele haben uns sehr gut gefallen. Das Fazit für die Fünf-Freunde-Spiele fällt gemischt aus und die TKKG-Adventures konnten uns leider nicht überzeugen. Hallo Heike, hast du denn vor unserem Test hier viel am Computer gespielt?
Hallo Marc. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, meinen ersten eigenen Rechner habe ich mir gekauft, um meine Diplomarbeit zu tippen. Insofern haben Computerspiele in meiner Kindheit eigentlich keine große Rolle gespielt, denn auch sonst war unser Haushalt wenig computeraffin. Ich erinnere mich an einen einzigen, ich würde ihn mal Familienrechner nennen, der vorwiegend eigentlich ein Arbeitsrechner für meinen Vater war. Meine Schwester und ich haben ihn benutzt, um wahrscheinlich das ein oder andere Referat vorzubereiten, ausgedruckt auf dem Nadeldrucker auf Endlospapier. Oder, was ich mich auch noch erinnere, als Trainingsgerät zum Zehn-Finger-Tippen. Denn sowohl meine Schwester als auch ich haben einen VHS-Kurs zum Zehn-Finger-Schreiben gemacht auf elektrischen Schreibmaschinen. Ich habe mal geguckt, ich habe tatsächlich auch das Zertifikat noch, wo drauf steht, dass ich in der Abschlussprüfung 90 Anschläge pro Minute geschafft habe, was zu einem sehr gut gereicht hat, aber wo Miss Dimpelwing, die Schreibmaschinen-Schnellschreib-Weltmeisterin, natürlich nur drüber lachen würde. Dieser Familienrechner, von dem ich geredet habe, ich habe das jetzt rekonstruiert, das muss wahrscheinlich noch ein Windows 3.1-Rechner gewesen sein. Soweit ich mich erinnere, auch ohne Maus, also komplett nur tastengesteuert. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass man die Festplatte parken musste, bevor man den Rechner runtergefahren hat. Nichtsdestotrotz waren da im Softwarepaket auch schon Spiele enthalten, aber nicht, wie man es heute noch kennt, Solitaire und Mahjong, sondern die Spiele, an die ich mich erinnere, waren Pila, Sokoban und Battle Chess. Am ehesten habe ich mich dabei noch mit Pila beschäftigt. Das war halt wirklich ein Jump-and-Run-Spiel. Einfachst aufgemacht. Das war ein kleiner grüner Ball, der durch die Gegend gerollt ist, mit Pfeiltasten rechts und links. Wenn man gleichzeitig eine Rechts- oder Links-Taste und die Hochtaste gedrückt hat, konnte er auch springen. Entweder um so eine Treppe hochzuspringen oder um eine Schlucht zu überwinden. Und unterwegs musste man immer über Schlüssel rollen und die dabei dann einsammeln. Das Ganze gab es dann in verschiedenen Schwierigkeitsleveln, keine Ahnung wie viele, 20 oder so. Ich bin nie über das 7. oder 8. hinausgekommen, weil meine Koordination dafür einfach nicht ausgereicht hat. Es gab da keine Gegner oder irgendwelche Zeitdruck oder sonst was. Die einzige Begrenzung in diesem Spiel war, dass man eine gewisse Lebensenergie hatte. Und mit der konnte man sich entweder rollend oder springend fortbewegen. Und springen hat natürlich mehr Energie gekostet als rollen. Und da ich das mit der Koordination irgendwie nie so hingekriegt habe, dass ich effizient springen konnte, sondern gefühlt immer erstmal dreimal auf der Stelle gedotzt bin, bevor ich dann über die Schlucht gesprungen bin, hat das immer so viel Energie gekostet, dass es in Level 7 oder 8 einfach nicht mehr gereicht hat. Insofern habe ich dieses Spiel nie zu Ende gespielt und die höheren Level auch nie zu Gesicht bekommen. Das zweite Spiel, was ich jetzt nicht so gut fand und auch nicht so oft gespielt habe, war Sokoban. Das war ein Strategiespiel. Da waren Kisten in einem Labyrinth verteilt und das Ziel war, diese Kisten in einen Zielbereich zu schieben. Die Schwierigkeit dabei war, dass man eben immer nur eine Kiste auf einmal schieben konnte. Zwei wären zu schwer gewesen und man konnte die Kisten eben nur schieben. Das heißt, man musste immer darauf achten, dass man auch hinter die Kisten gelangen konnte und sie nicht irgendwo in die Ecke geschoben hat. Dann waren sie nämlich in der Sackgasse gelandet und nicht mehr fortzubewegen. Auch da gab es verschiedene Levels mit unterschiedlich vielen Kisten und unterschiedlich komplizierten Wegen, sodass man eben erst eine Kiste irgendwo aus dem Weg schieben musste, damit man hinter eine andere kommen konnte, die man dann irgendwo zwei Schritte weiterschieben musste, damit irgendwo ein anderer Gang nochmal geöffnet wurde. Das war also einfach nur Strategie, wie man die Kisten in welcher Reihenfolge bewegt. Auch das komplett ohne Zeitdruck, was mir sehr entgegenkommt. Und das dritte Spiel, was vorinstalliert war, woran ich mich noch erinnere, war Battle Chess. Also eine schlecht animierte 3D-Version einfach von Schach. Mit der Besonderheit, dass wenn eine Figur geschlagen wurde, die halt nicht einfach vom Spielbrett verschwunden ist, sondern dass die Figuren je nach Art dann auch noch unterschiedliche Möglichkeiten hatten, den Gegner platt zu machen. Die Bauern haben den Gegner dann mit einer Lanze abgestochen. Die Dame hat, glaube ich, Zauberkräfte gehabt und den Gegner dann zu einem Häufchen Asche verbrennen lassen, das Ganze noch unterlegt mit martialischer Musik. War für 5 Minuten mal ganz lustig. Wirklich Schach gespielt habe ich mit dem Ding natürlich auch nie, zumal meine Schachkenntnisse doch recht rudimentär sind. Ich weiß gerade, wie sich die Figuren bewegen dürfen, aber von Strategie ist da irgendwie auch nicht viel bei mir hängen geblieben. Als der erste Harry Potter-Film erschienen ist, da gibt es im Showdown ja auch so ein lebensgroß gezaubertes Schachbrett. Das hat mich ein kleines bisschen erinnert an dieses Battle Chess damals in den 90ern. Marc, du hast doch bestimmt viel mehr Erfahrung in Computerspielen, oder?
In den 80ern auf meinem ersten Rechner, dem Schneider, da habe ich recht viel gespielt. Ich habe vor kurzem beim Aufräumen hier jetzt auch noch eine alte Kassette gefunden, eine Datasette mit einem Spiel namens Electro Freddy. Und das habe ich dann nochmal ausprobiert. Das war auch so ein Hin- und Her-Schiebespiel, würde ich mal nennen. Gab ein Laufband, man musste Kisten auf das Laufband schieben, dann hat man Punkte bekommen. Es gab einen Gegner, der einen immer versucht hat zu überrennen und der hat auch manchmal mit Laser geschossen. Den konnte man mit den Kisten aber töten. Das war es im Wesentlichen. Was ich aber immer sehr gerne gemacht hat damals, und das mache ich auch heute noch gerne, ist Text-Adventure spielen. Es gab damals recht viele Computerzeitschriften mit Quellcode-Listings, die konnte man abtippen und da gab es auch eine Reihe an Text-Adventures. Ich habe die abgetippt. Mein Ehrgeiz war jetzt nie, das Spiel komplett alleine ohne Hilfe zu spielen. Was mir viel mehr Spaß gemacht hat, war, wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkam, im Quellcode nachzugucken, wie kommt man denn zu dieser Textaussage? Denn beim Text-Adventure ist die Hauptaufgabe des Programmes, Dinge auszugeben, was man sieht, wohin man gehen kann, wer gerade etwas sagt. Und wenn ich nicht weiterkam, habe ich geschaut, okay, da brennt jetzt gerade ein Pulverfass. Wo im Programmcode steht denn die Aussage, drucke, Pulverfass brennt auf dem Bildschirm? Dann habe ich mir angeschaut, wie kommt der Computer denn zu diesem Bereich und habe mich so rückwärts durch den Programmcode durchgehangelt, bis ich zum Beispiel rausgefunden habe, aha, da gibt es auch einen Krug und einen Wasserhahn. Vielleicht kann man damit das Feuer löschen. Und dann habe ich wieder ein Stück weiter gespielt. Das habe ich sehr häufig gemacht. Später, als ich dann einen PC bekommen habe, habe ich so gut wie nicht mehr gespielt. Und das einzige Spiel, an das ich mich noch bewusst erinnern kann, ist ein Point-and-Click-Adventure, Secret of Monkey Island. Es ist ein Grafikspiel mit Textausgabe, also keine Sprache. Man hat eine Figur auf dem Bildschirm, die man bewegen kann. Die läuft dann zackig durch die Gegend, weil es ist so eine Art 3D-Welt. Er kann also nicht einfach von A nach B gehen, wenn da eine Kiste im Weg ist, um die muss er rumlaufen. Und das wurde auch animiert. Das Gute an dem Spiel fand ich immer, es gab unten beschriebene Befehle, die konnte man anklicken, dann konnte man Objekte anklicken und dann war klar, was man mit den Objekten machen kann. Das war bei den Text-Adventures noch ein bisschen anders, denn dort musste man Befehle eingeben. Einige Befehle damals waren einfach, Norden oder Süden, andere aber auch durchaus kompliziert, schneide Seil mit Messer durch und da musste man zuerst mal auf die Syntax kommen. Das fiel hier bei Secret of Monkey Island dann weg. Das Gute an Secret of Monkey Island fand ich, man nimmt Dinge mit, kann mit diesen etwas tun und kriegt gleich ein Erfolgserlebnis. Man kann mit Leuten reden, aber das ist sehr überschaubar, denn es gibt nur eine Reihe an Fragen, die man nach und nach anklicken kann. Es gibt eine Reihe von Antworten, die man kriegt oder auf die man selbst nochmal antworten kann. Das war's. Man sieht also sehr schnell, mit der Figur kann ich jetzt gerade nicht weiter interagieren.
Secret of Monkey Island habe ich dann irgendwann sehr viel später auch nachgeholt, nachdem gewisse Leute mir zu verstehen gegeben haben, dass das eine Bildungslücke wäre, wenn man davon noch nie was gehört hat. Und so habe ich, das ist wahrscheinlich weniger als 5 Jahre her, mich dann irgendwann auch mal mit Secret of Monkey Island beschäftigt. Allerdings mit meiner mangelnden Erfahrung dann schon immer unter Anleitung beziehungsweise mit einer offenen Lösungshilfe daneben, weil ganz alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Insofern kann ich bei Secret of Monkey Island jetzt auch ein bisschen mitreden und deshalb würden wir dieses Spiel jetzt praktisch als Referenzrahmen benutzen, mit dem wir alle Spiele, die wir jetzt heute besprechen wollen, ein bisschen vergleichen.
Wir haben uns Spiele ausgesucht, die alle um die Jahrtausendwende erschienen sind und haben uns zuerst mal den Klappentext durchgelesen, was uns denn so von der Geschichte her interessiert. Ich hatte zuerst damit gerechnet, dass ich eine virtuelle Maschine aufsetzen muss, mit eben Windows 95 oder 98, was damals die Voraussetzungen waren für die Spiele. Aber glücklicherweise war dem nicht so. Das heutige Windows 10, das wir haben, hat einen Kompatibilitätsmodus und die Spiele, die wir hatten, die liefen alle im XP-Modus, ohne dass man über das Spiel hinausgehende Installationsarbeiten durchführen musste. Das war also sehr einfach.
Das erste Spiel, was wir ausprobiert haben, war ein TKKG-Abenteuer, der Fälscherbande auf der Spur. Das ist bei Tivola erschienen. Es geht erstmal los mit einer comichaft gezeichneten Einführungsszene, die einem verdeutlicht, worum es in dem Fall eigentlich geht und was TKKG denn eigentlich ermitteln müssen. TKKG stehen nämlich in einem Optikerladen und Karl möchte sich mit den Ersparnissen des Sommers ein Teleskop kaufen. Jetzt stellt sich allerdings heraus, dass das ganze Geld, was er gespart hat und was er vor kurzem erst von der Bank abgehoben hat, gefälscht ist. Die Millionenstadt scheint also von gefälschtem Geld überschwemmt zu werden und da muss TKKG natürlich ermitteln. Im Gegensatz zu unserem Referenzrahmen Secret of Monkey Island ist hier das Ganze mit Sprachausgabe. Das heißt, wenn man mit Figuren redet, muss man sich den Dialog nicht immer als Schrift durchlesen, sondern es wird sprachlich ausgegeben. Die Sprecher haben allerdings mit den Original-TKKG-Sprechern nichts zu tun. Das Spiel ist jetzt folgendermaßen aufgebaut. Der Homescreen, so würde ich es mal nennen, ist ein Übersichtsplan der TKKG-Stadt. Wenn man da mit der Maus drüber fährt, kann man verschiedene Handlungsorte anklicken, wo man mit der Figur dann hingeht. Als Schauplätze gibt es da zum Beispiel die Bank, einen Zeitungskiosk oder einen Copyshop. Und an diesen Orten kann ich jeweils entweder Dinge aufnehmen in mein Inventar. Auch die muss ich mit der Maus manchmal recht kleinteilig suchen, bis ich die Schaltfläche gefunden habe, die ich anklicken kann. Oder ich kann mit den anderen Figuren interagieren und mit ihnen reden. Das stellt sich dann folgendermaßen dar, dass ich die Figur anklicke, dann kriege ich per Schrift doch nochmal die Auswahl, dass ich ihr zwei verschiedene Fragen stellen kann. Nachdem ich die Frage angeklickt habe, wird die per Sprachausgabe dann gestellt und ich bekomme von der Figur dann auch eine entsprechende Antwort. Eine Begrenzung gegenüber Secret of Monkey Island war bei den TKKG-Spielen allerdings, dass ich mit einer Figur immer nur einen Dialog führen kann. Dann ist die Figur praktisch gesperrt und ich muss erstmal den Schauplatz wieder verlassen. Oder mit einer anderen Figur kommen. Das ist nämlich noch eine weitere Voraussetzung für die TKKG-Spiele. Ich muss alle TKKG-Mitglieder benutzen. Das heißt, ich muss einmal mit Tim irgendwo hingehen und eine Aktion ausführen. Der kann aber nicht alles machen, beziehungsweise bekommt nicht alle Informationen, sondern eine bestimmte Information kriege ich dann erst, wenn ich die Figur wechsle und mit Gabi hingehe und mit derselben Person rede, mit der Tim vorher schon gesprochen hat. Das fand ich jetzt eine relativ willkürliche Begrenzung, denn soweit ich das Spiel gespielt habe, habe ich da keine innere Logik gefunden, die mir inhärent erklärt hätte, warum irgendjemand jetzt nur diese Information kriegt und der andere nicht. Ich hätte es ja vielleicht noch verstanden, wenn es da irgendeinen gewaltbereit aussehenden Rowdy gegeben hätte und nur Tim traut sich überhaupt, den anzusprechen und mit Gabi wäre ich da schnell wieder umgekehrt oder so. Aber diese innere Logik hat sich zumindest für mich, soweit ich gekommen bin, nicht erschlossen. Grundsätzlich ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man sowohl Handlungen ausführen muss, als eben auch ganz viele Gespräche führen. Die Handlungen fand ich gut, das waren kleine, abgeschlossene Aufgaben. Zum Beispiel musste man zu Karl ins Zimmer gehen, dort eine bestimmte Diskette aus dem Computer holen. Mit dieser Diskette geht man dann in den Copyshop, um in einem bestimmten Layout irgendwas auszudrucken. Und dann kommen 4 Detektivausweise raus, die man sich ins Inventar stecken kann. Und damit hat man praktisch ein Erfolgserlebnis, okay, diese Aufgabe ist jetzt gelöst. Anders war es mit den Dialogen. Wie ich ja schon gesagt habe, konnte man immer nur eine Frage stellen und musste dann die Figur wechseln oder den Schauplatz. Und es ist offensichtlich so programmiert, dass man mit allen TKKG-Mitgliedern, mit allen Figuren mehrfach reden muss, weil man die Informationen immer nur so peu à peu kriegt. Und da war für mich einfach nicht zu überblicken, wann ist denn jetzt eine Figur ausgespielt? Im Gegensatz zum Monkey Island, wenn ich sage, okay, ich habe dir die 3 Fragen jetzt gestellt, mit der Figur kann ich jetzt, bevor ich irgendwas anderes erfahren habe, nichts mehr anfangen. Das war hier bei TKKG für mich nicht offensichtlich, ob ich jetzt noch 5-mal mit dieser Person reden muss oder 3-mal mit Gabi und 2-mal mit Tim. Und wenn Klößchen dann einmal hingeht, kriegt er dann jetzt noch eine wichtige Information. Das war für mich einfach nicht zielführend, weil ich nie wusste, bin ich jetzt fertig oder kann ich hier noch was Neues erfahren? Dazu kam, dass manche Schauplätze auch noch mit Restriktionen belegt waren. In die Druckerei kam ich zum Beispiel nur mit einem Passierschein rein, Was aber dazu geführt hat, dass ich immer erst an der Druckerei geklingelt habe. Dann hat mir der Türwächter gesagt, nein, heute kein Zutritt. Dann musste ich aus dem Inventar meinen Passierschein rausnehmen und dann kam der Dialog, ach so, das ist natürlich was anderes, jetzt darfst du rein. Und das musste ich eben mit jeder Figur erstmal durchexerzieren, bevor ich dann überhaupt zum Druckereidirektor vorgelassen wurde, der mir dann vielleicht noch eine neue Information gegeben hat oder eben auch nicht. Insofern war das Spiel für mich einfach sehr langwierig und nachdem ich irgendwann auch mit den Lösungen an einer Aktion gescheitert bin, wo ich einfach nicht mehr wusste, wie ich das technisch eigentlich durchführen soll, haben wir dieses Spiel irgendwann in der Mitte abgebrochen und nicht bis zum Ende durchgespielt.
Nachdem das erste Spiel jetzt kein Erfolg war von TKKG, haben wir uns dann noch ein zweites angeschaut, das Spiel mit dem Titel Film ab. Es geht um Drogen am Internat. Gabi hat von einem bekannten Schauspieler ein Bonbon bekommen, fühlt sich jetzt total unwohl und TKKG vermuten, vielleicht waren das ja gar keine Vitamine, sondern es waren Drogen. Auch dieses Spiel beginnt mit einer comichaft gezeichneten Start-Filmsequenz mit Sprachausgabe. Die vier vom TKKG sind im Schulhof des Internats, es ist Winter und erzählen sich die Geschichte. Ich finde das mit dieser Comiczeichnung eigentlich sehr gut. Ich persönlich mag es nicht, wenn man versucht, unbedingt etwas realistisch 3D-mäßig darzustellen. Ich möchte schon ganz gerne wissen, wenn ich etwas sehe, das ist nicht die Realität, beziehungsweise in dem Fall, das ist ein Comic oder ein Buch oder hier ein Computerspiel. Insofern hat mir die Zeichnung der Figuren per se sehr gut gefallen. Der Homescreen hat sich hier ein wenig verändert. Wir haben zwar immer noch die Übersicht über die TKKG-Stadt und die vier Figuren, die wir auch nach wie vor alle benutzen müssen und laufend die Figur wechseln, aber die Schauplätze haben sich geändert und zwar auch, wie man sie anklickt. Es gibt nämlich jetzt kleine Fähnchen, an denen man sofort erkennen kann, hier ist etwas, wo ich hingehen kann. Ich muss also nicht mehr über den Homescreen mit der Maus langsam drüber fahren, um zu gucken, wo war denn jetzt nochmal die Druckerei oder hier zum Beispiel die Apotheke. Eine weitere gute Änderung war hier, dass man am Anfang nur wenige Fähnchen hat, also nur wenige Schauplätze, zu denen man hingehen kann. Man wird also ein bisschen durch das Spiel geleitet und muss nicht wild durch die Stadt laufen. Und darüber hinaus, wenn man einen Schauplatz abgearbeitet hat, zumindest so weit, wie wir gekommen sind, dann graut sich das Fähnchen aus und ab einem gewissen Zeitpunkt konnten wir gar nicht mehr zum Internat gehen und wussten, okay, für die nächste Zeit sind wir jetzt da also fertig. Da hat sich die Steuerung des Spieles gut verändert. Auch im Inventar gab es eine gute Änderung. Es gab nämlich jetzt so eine Art Detektiv-Tagebuch, in dem die TKKG-Freunde automatisch Informationen eingetragen haben, die sie bekommen haben. Man könnte das vielleicht jetzt, falls es eine Gesamtbegrenzung hatte, so sehen, dass das ein Hinweis darauf ist, ob man noch Informationen sich irgendwo besorgen muss oder ob man jetzt schon alles rausgefunden hat. Denn die Seite, auf der die Informationen standen, die wurden nach und nach voller. Und ich hatte immer gedacht, wenn die Seite voll ist, dann sind wir hier fertig und können uns der nächsten Aufgabe zuwenden. Das war auch ein Schritt in die Richtung, dass man nicht ganz so planlos durch die Stadt laufen muss. Ansonsten war das Spiel ähnlich zu dem vorherigen, das wir gespielt haben, Handlungen und Dialoge. Die Dialoge haben hier allerdings für uns leider den Nachteil gehabt, dass sie sehr, sehr lange waren. Man hat, wenn man in der Apotheke zum Beispiel gefragt hat, sehr, sehr viele Informationen über Drogen bekommen. Ich denke, für ein Schulunterrichtsfach wäre das durchaus eine geeignete Methode, um auf spielerische Art und Weise Wissen zu vermitteln. Wir wollten allerdings nur ein Spiel spielen und da hat uns dieses Konzept nicht überzeugt, denn es macht das Spiel einfach noch langwieriger, zumal, so wie es aussieht, man die Dialoge auch nicht abkürzen oder abbrechen kann, dass man also sagt, okay, ich muss mir jetzt nicht das anhören, was der da sagt. Das war in dem Sinne bei Secret of Monkey Island besser, denn die Textausgabe, die muss ich ja nicht lesen, da kann ich ja einfach die nächste Frage anklicken. Insofern haben wir dieses Spiel leider auch nach einer Stunde abgebrochen. Als nächstes haben wir uns den Point-and-Click-Adventures der drei Fragezeichen zugewendet und wie schon am Anfang gesagt, die haben uns gut gefallen. Das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Das Geheimnis des Magiers von United Soft Media. Über Rocky Beach fallen vier Koffer vom Himmel, die hat ein Flugzeug abgeworfen, weil es droht abzustürzen. Diese Koffer landen an verschiedenen Plätzen in Rocky Beach und die drei Detektive müssen sie finden. Auch dieses Spiel startet mit einer comichaft gezeichneten Einführungssequenz mit Sprachausgabe. Wir sind auf einem Platz mitten in Rocky Beach, neben einem Brunnen mit einer Büste von Alfred Hitchcock und vor dem Lebensmittelladen. Wir sehen das Flugzeug, wir sehen das Koffer runterfallen und Bob hat mit seiner Kamera Fotos gemacht. Die Steuerung des Spieles ist ein klein bisschen anders als bei TKKG, denn wir sind jetzt nicht direkt in einem Homescreen, sondern wir laufen durch die Stadt. Wir können uns links, rechts, oben, unten bewegen. Es gibt verschiedene Pfeile, auf denen zum Beispiel sowas draufsteht wie zur Tankstelle. Wenn wir darauf klicken, bewegen wir uns dahin. Es gibt aber am Anfang noch keinen Übersichtsplan von Rocky Beach. Den müssen wir uns erst besorgen. Es gibt nämlich an einem dieser Orte eine Touristeninformationstafel und da gibt es kleine Faltpläne und die können wir mitnehmen. Und sobald man einen solchen Plan hat, kann man über die Übersicht sich leichter zwischen den verschiedenen Hauptorten bewegen. Man kann alternativ auch immer hier zur Touristeninformationstafel gehen, das ist auch ein Übersichtsplan, und dort einmal sich schneller bewegen. Das ist durchaus relevant, denn im Gegensatz zu TKKG haben wir hier eine Beschränkung. Wir können höchstens 4 Dinge mitnehmen. Manchmal ist es notwendig, dass man den Stadtplan von Rocky Beach ablegt, damit man eben genügend Platz hat, um andere Dinge mitzunehmen. An Schauplätze in dem Spiel gibt es zum Beispiel den Schrottplatz, es gibt das Polizeirevier, wir haben verschiedene Straßenkreuzungen, die Tankstelle und auch den angesprochenen Lebensmittelladen. Ein weiterer Unterschied zu TKKG ist, dass, obwohl es ja 3 Detektive gibt und die auch ab und an miteinander reden, man im Spiel nur eine Person ist. Außer, da komme ich gleich zu, beim Endgegner. Das macht das Spiel viel einfacher in der Steuerung, denn die ganze Wechselproblematik, wann gehe ich mit welcher Person wohin, die fällt hier flach. Das hat mir gut gefallen. Auch hier muss man Handlungen begehen und mit Leuten reden. Ersteres spielt aber eine viel, viel größere Rolle, denn das Reden mit Leuten hier ist sehr einfach. Man klickt eine Person an, man selbst sagt etwas, die Person sagt etwas und das war's dann. Es gibt keine Auswahl an Fragen. Und die Detektive, beziehungsweise auch die Person, helfen einem. Wenn wir zum Beispiel ins Polizeipräsidium gehen und uns die Sekretärin fragt, was wir tun wollen, dann gibt es manchmal Situationen, in denen Bob zum Beispiel sagt, wir wissen gar nicht, was wir hier wollen. Und dann ist es für uns als Spieler klar, im Moment haben wir am Polizeipräsidium nichts verloren, da bekommen wir keine neuen Informationen. Kotter zum Beispiel sagt gelegentlich, ich habe zu tun, aber schaut euch ruhig um hier. Und das ist auch wieder ein Hinweis, dass wir wissen, okay, in seinem Büro gibt es irgendetwas, das wir mitnehmen müssen oder zum Beispiel kopieren. Und dann kommt Kotter wieder und meint, den Plan könnt ihr nicht mitnehmen, den müsst ihr kopieren, aber das kostet Geld. Und das ist auch eine Besonderheit hier in dem Spiel, man braucht nämlich Geld. Man hat zu Beginn $5, damit kann man gewisse Dinge kaufen, aber die reichen nicht in dem Spiel, man muss sich Geld verdienen. Und Geld verdienen kann man auf 2 Arten. Man kann entweder zu einem Hütchenspieler gehen und hoffen, dass wenn man einen Dollar setzt, herausfindet, wo er die Erbse hinschiebt und mehr Geld verdient. Das hat bei uns allerdings nie funktioniert. Oder, was immer geht, man geht zu Titus auf den Schrottplatz und hilft ihm, Schrott zu sortieren. Da gibt es dann einen lustigen Bildschirm mit einem Förderband. Da fallen Objekte raus. Man hat 4 Tonnen Kunststoff, Metall, Glas und so weiter. Muss sie dann dort reinsortieren. Und wenn man 5 sortiert hat, kriegt man einen Dollar. Das fand ich ein ganz nettes Gimmick. Die Koffer, die wir hier suchen müssen, sind wie gesagt an verschiedenen Orten. Und das fand ich auch gut gemacht. Ein Ort ist zum Beispiel der Brunnen, aber der Koffer ist unter Wasser. Das heißt, da kommen wir so nicht ran. Wir müssen uns dann beispielsweise zuerst ein Werkzeug holen, um unter den Brunnen zu gelangen, dort die Pumpe abstellen, das Wasser ablassen und dann haben wir oben den Koffer gefunden. Das waren schöne kleine Handlungen, die, wenn man weiß, wo der Koffer ist, auch recht schnell draufkommt. Bevor wir allerdings uns auf die Suche nach den Koffern begeben, gehen wir zuerst in die Zentrale. Das ist immer der erste Anlaufpunkt, denn Bob hat hier ja Fotos gemacht und die müssen wir entwickeln. Und das ist auch mit ein paar kleinen Handlungen versehen. Man muss in die Dunkelkammer gehen, das Licht ausschalten. Es gibt dann einen schönen Bildschirm mit Rotlicht. Die Bilder werden entwickelt. Man sieht langsam, wie sich auf den Bildern etwas herausschält. Dann kann man sie trocknen und aufhängen. Das ist also ziemlich realistisch gemacht. Die Zentrale ist auch insofern wichtig, denn die allermeisten Gegenstände, die man einmal aufgenommen hat, kann man nur in der Zentrale ablegen. Ich kann also nicht den Plan, den ich mitgenommen habe, einfach irgendwo auf den Boden werfen. Ich muss dann zurück in die Zentrale und das Ganze im Rollcontainer verstauen. Das ist in gewisser Weise ein bisschen nervig auf lange Sicht, weil man dann ganz oft sich durch die Zentrale klicken muss, dort was ablegen, wieder zurück. Das kostet eine Menge Zeit und da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass man sich so eine Art Shortcut definieren kann, dass man also sagt, okay, ich weiß jetzt, wie ich von außen in die Zentrale komme zum Rollcontainer, kann ich das nicht auf F4 legen und dann macht er das automatisch. Das hat das Spiel so ein kleines bisschen in die Länge gezogen, weil die Begrenzung, die am Anfang dazu führt, dass man nachdenken muss, was man womit hinnimmt, irgendwann dann einfach nur noch störend ist. Was in dem Spiel sehr gut war, ist, ein Koffer ist in die Kanalisation gefallen. Jetzt nimmt man ein Brecheisen, geht in die Kanalisation, es ist dunkel, also muss man die Taschenlampe aus der Zentrale mitnehmen. Die hat aber keine Batterien, aber wir haben ja Geld, also gehen wir in den Lebensmittelladen, kaufen uns Batterien. Was sehr spannend war, war die Steuerung in der Kanalisation. Die ist nämlich total realistisch, allerdings haben wir das am Anfang nicht verstanden. Denn man hat sich bei Kotter einen Plan der Kanalisation kopiert. Das ist dann ein Übersichtsplan, der rechts oben in der Bildschirmecke ist, mit Kreuzungen und Punkten. Wo wir gerade sind, das wird auch durch einen Punkt dargestellt, man weiß es also. Man sieht dann etwa 3D-mäßig gezeigt, die Kanalisation geht nach vorne. So, natürlich ist es klar, wenn man irgendwo hingeht, ist vorne vorne, aber vorne ist ja nicht immer Norden. Ich habe aber irgendwie immer gedacht, dass vorne eine Richtung ist und rückwärts eine andere. Nur in der Realität, wenn ich rückwärts gehe, drehe ich mich ja um 180 Grad um. Das heißt, was ich dann vorne sehe, war für mich im Computer immer noch rückwärts. Ich dachte also, wenn ich dreimal nach vorne gehe, gehe ich dreimal rückwärts und dann bin ich wieder am Ausgangspunkt, obwohl ich mich im Wesentlichen eigentlich immer nur auf der Stelle rumgedreht habe. Ich musste also erst lernen, dreimal nach vorne und dann wieder zurück ist, einmal zurück und dann nochmal zweimal nach vorne. Das war sehr verwirrend für mich und wir mussten dann zuerst lernen, wie man diesen 2D-Plan benutzt und dann uns immer merken, wir schauen jetzt gerade nach Osten. Okay, wenn wir jetzt nach links gehen, dann gehen wir nach Norden. Aber wenn man das einmal drin hat, dann macht das echt Spaß, da in der Kanalisation rumzulaufen und dann haben wir den Koffer auch gefunden. Zum Schluss gibt es dann noch den Endgegner. In die Zentrale wird eingebrochen, es wird etwas gestohlen, der Endgegner rennt weg und die 3 Detektive müssen ihn fangen. Das läuft jetzt etwas anders ab. Jetzt sind wir wieder in der Kanalisation. Jetzt allerdings müssen wir uns in 3 Detektive aufteilen. Die sind 3 verschiedenfarbige Punkte auf dem 2D-Plan der Kanalisation und auch der Gegner hat eine andere Farbe. Und die Aufgabe ist jetzt, wie im Schach, den Gegner so zuzustellen, dass er sich nirgendwo mehr hinbewegen kann. Dazu muss man die Personen wechseln und sich halt immer wieder überlegen, wo gucken die denn jetzt gerade hin, was ist deren vorne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier nur Zeitdruck ist, aber zumindest kann sich der Gegner ja auch bewegen und es gibt auch einen Ausgang aus der Kanalisation und wenn der Gegner dort raus ist, dann haben wir verloren. Das heißt, wenn der Endgegner beginnt aufzutauchen, sollte man tunlichst sofort den Spielstand abspeichern, denn wir mussten das hier mehrfach ausprobieren.
Das 3-Fragezeichen-Spiel haben wir also bis zum Ende durchgespielt und es hat uns auch Spaß gemacht. Und deshalb haben wir auch in ein paar weitere Spiele noch reingeguckt, nämlich Bomben in Rocky Beach, Gespensterjagd, Alarm im Internet und Schatz der Azteken. Die Spiele sind alle gleich aufgebaut, also man startet immer mit einer Einführungssequenz und dann stehen die 3 Detektive im Zentrum von Rocky Beach, wo es erstmal losgeht. Und der Schauplatz ist wirklich immer der gleiche. Das heißt, von einem Spiel kann man einige Lektionen mit ins nächste nehmen, wo man dann vieles einfach wieder benutzen kann. Der Touristeninformationsplan, wo man sich einen Stadtplan mitnehmen kann, ist immer da. Das ist jetzt mittlerweile meine erste Amtshandlung, wenn ich ein neues 3-Fragezeichen-Spiel starte, erstmal diesen Plan holen gehen, damit man sich schneller bewegen kann. Einige Schauplätze bleiben auch immer gleich. Das ist der Lebensmittelladen, das Polizeipräsidium, der Schrottplatz mit der Zentrale, der Hafen mit Onkel Titus Boot und die Tankstelle. In der Zentrale kann ich mich jetzt mittlerweile auch fließend bewegen. Am Anfang habe ich mich wirklich dumm angestellt, da überhaupt reinzukommen. Das liegt nämlich daran, dass an der Tür zum Wohnwagen einmal eine Schaltfläche ist, mit der man einfach nur ein Schild näher ranzoomt, auf dem draufsteht die 3 Detektive, also praktisch das, was auf der Visitenkarte immer zu sehen ist. 1. Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und unterhalb dieser Schaltfläche ist dann die Schaltfläche für die Türklinke. Bevor ich das gerafft habe, habe ich in allen möglichen Richtungen versucht, muss ich jetzt durch den Geheimgang, muss ich hier irgendwas anderes finden. Es gibt tatsächlich auch noch einen Zugang durch den Tunnel in die Zentrale, den habe ich aber irgendwann auch nur durch Zufall gefunden. Wenn man mal weiß, wo man klicken muss, macht man einfach die Tür auf. Das ist allerdings öfters mal das in Anführungszeichen Problem für mich gewesen, dass die Schaltflächen, um irgendwas zu finden, manchmal wirklich klein sind. Also gefühlt sind es dann nur 3 Pixel, die man treffen muss. ich bin nicht sicher, ob es mir nur so vorkommt, wenn ich irgendwas einmal gefunden habe, habe ich es danach immer sehr viel schneller gefunden. Vielleicht ist es wirklich so programmiert, wenn man eine Schaltfläche einmal angeklickt hat, wird sie einfach größer, sodass man dann eben nicht mit der Maus genau 3 Pixel treffen muss, sondern dann wird es halt vergrößert auf 12 Pixel. Ich fand, dass die Spiele einige nette Details haben, die man so im Vorbeigehen erfährt. Zum Beispiel klebt auf dem Telefon in der Zentrale ein Post-it mit der Telefonnummer von Alfred Hitchcock. Den kann man tatsächlich anrufen, leider ist er bisher nie rangegangen. Ab und zu war auch besetzt. Die Ausrüstung ist auch im Grunde immer gleich. Also ein wiederkehrendes Element war, dass im Rollcontainer in der Zentrale eine CD steht, die man in den Computer reinladen kann. Da ist dann ein Telefonverzeichnis drauf, wo man entweder die Telefonnummer von irgendjemandem nachschlagen muss, um ihn dann anzurufen, oder auch rückwärts, dass man irgendwo einen Zettel gefunden hat mit einer Telefonnummer und kriegt über dieses Verzeichnis dann einen Namen raus. Außerdem ist auch das Telefon natürlich noch wichtig. Entweder ruft man selbst irgendjemanden an oder öfters blinkt auch der Anrufbeantworter. Manchmal ist es dann nur Tante Mathilda, die einen Auftrag hat, den man einfach ignorieren kann. Manchmal kriegt man aber auch Informationen von Inspektor Cotta über das Telefon. Was auch immer gleich bleibt, ist, dass man auf jeden Fall die Taschenlampen mit Batterien ausstatten muss. Mittlerweile weiß ich jetzt auch, dass die $5, die ich am Anfang in meinem Inventar habe, für die Batterien draufgehen. Und wenn ich noch irgendwas anderes kaufen muss, also zum Beispiel einen Plan kopieren oder ein Eis kaufen, damit der Eisverkäufer mir eine wichtige Information gibt, das Geld muss ich dann am Schrottplatz eben erstmal verdienen. Das weiß ich aber mittlerweile jetzt auch, wie es geht. Ein weiteres wiederkehrendes Element ist der Detektivkoffer, der im Rollcontainer in der Zentrale steht, der in manchen Abenteuern zum Einsatz kommt und da dann auch in unterschiedlichen Variationen. In dem Detektivkoffer gibt es nämlich einmal ein Fingerabdruckset, dann gibt es ein Gipsset, mit dem man Fußabdrücke ausgießen kann. Ein Fotoapparat ist da drin und ein Diktiergerät. Und je nachdem, in welchem Fall man sich befindet, muss man halt die ein oder andere Ausrüstung davon benutzen. Die Fingerabdrücke zu nehmen war technisch jetzt auch ein bisschen tricky, dass man erstmal rausfinden muss, welche Sachen man in welcher Reihenfolge anklickt. Die Glasscherbe, die ich im Inventar hatte, musste ich erstmal aus dem Inventar rausholen, dann den Detektivkoffer aufmachen, das Graphitpulver anklicken und auf die Glasscherbe ziehen, dann den Pinsel und dann noch die Lupe und den Klebefilm. Also bis man diesen Fingerabdruck gesichert hat, das musste man schon ein bisschen austüfteln, was da jetzt alles angeklickt werden muss. Mit diesem Fingerabdruck ist man dann zum Beispiel zum Polizeipräsidium gegangen und durfte in die Verbrecherkartei gucken. Die ist nämlich auch ein wiederkehrendes Element. Einmal musste man, wie gesagt, Fingerabdrücke vergleichen. Einmal hatte man auch Zeugenaussagen, dass man einen Verdächtigen sucht, der unterschiedliche Augenfarben hat und eine Narbe am Kinn oder so. Die Verbrecherkartei muss man dann auch durchklicken. Allerdings muss man nicht so genau hinschauen. Der Computer sagt einem dann schon, ach hier, da haben wir jetzt einen Treffer gefunden. Alle 3-Fragezeichen-Abenteuer laufen praktisch nach demselben Schema ab, wie du schon gesagt hast. Man hat einige Handlungen auszuführen und die Dialoge sind angenehm kurz gehalten. Eine Ausnahme war da das Abenteuer Schatz der Azteken. Da hatte ich das Gefühl, es gibt einfach sehr viele Schauplätze, mehr als sonst. Da gab es dann noch die Bibliothek und ein Auktionshaus. Und am Anfang wurde man von den Figuren irgendwie gefühlt nur hin und her geschickt. Rede doch mal mit dem, geh doch mal da gucken, rede doch mal mit dem. Und nach einigen hin und her hatte ich immer noch keine Idee, was ich denn eigentlich tun soll oder welche Gegenstände ich suchen muss oder welche Aktionen ich jetzt auszuführen habe. Das hat mich dann schon wieder an die dialoglastigen TKKG-Spiele erinnert. Und den Schatz der Azteken haben wir abgebrochen. Einige andere Abenteuer haben wir aber bis zum Ende durchgespielt und es gibt dann immer den Endgegner. Das ist der einzige Moment, in dem diese 3-Fragezeichen-Spiele dann auch Zeitdruck aufbauen. Am Ende kann es nämlich passieren, dass wenn man sämtliche Rätsel gelöst hat, alle Gegenstände eingesammelt, den Täter identifiziert und jetzt gestellt hat, dass in der Endgegner-Situation, wenn man da scheitert, dass der Schurke dann doch entkommt. Und das ist uns auch das ein oder andere Mal passiert, dass ich die Aufgabe vom Endgegner einfach nicht kapiert habe oder nicht schnell genug kapiert habe. Einmal waren wir nämlich in dem geheimen Unterschlupf des Schurken und mussten da mit dem U-Boot raus navigieren. Das muss wohl so ähnlich funktionieren wie die Karte in der Kanalisation, also irgendwie kontraintuitiv, dass man nicht einmal vor, einmal zurück, dann wieder am gleichen Platz ist, sondern irgendwie mit dieser Karte navigieren muss. Es gab dann aber auch noch zwei Karten, weil ich mit dem U-Boot nämlich auch noch 3D die Tauchtiefe im Blick behalten muss. Und das habe ich so schnell einfach nicht gerafft. Und da ist der Schurke mir leider entkommen. In einem anderen Endgegner-Szenario musste man irgendeine Maschine zusammenbauen, sodass die dann am Ende irgendeine Aktion ausführen kann. Auch das habe ich nicht so wirklich verstanden. Da müsste man sich wahrscheinlich einfach ein bisschen länger mit auseinandersetzen. Aber das war dann auch was, was mich nicht wirklich gestört hat. Mir ging es eigentlich eher um das Zusammentragen der Hinweise beziehungsweise überhaupt bis zu diesem Endgegner-Szenario zu kommen. Und wie du sagst, wenn man vorher abspeichert, kann man sich dann mit diesem Endgegner nochmal gesondert befassen. Die 3-Fragezeichen-Spiele haben mir auf jeden Fall grundsätzlich Spaß gemacht. Die sind auch so konzipiert, dass man die an einem Abend mal locker durchspielen kann. Das ist kein Projekt, wo ich mir jetzt eine Woche für reservieren muss. Insofern sind die TKKG-Abenteuer wahrscheinlich realistischer in dem Sinne, dass ein Detektiv eben sehr viel Geduld haben muss und viel Laufarbeit hinter sich zu bringen hat. Aber amüsanter sind auf jeden Fall die 3-Fragezeichen-Spiele, bei denen man ein schnelles Erfolgserlebnis hat.
Und dann haben wir noch 2 Fünf-Freunde-Spiele gespielt. Das erste, das ich besprechen möchte, ist jetzt allerdings kein Point-and-Click-Adventure, sondern das ist noch ein Text-Adventure aus Anfang der 1990er, Five on a Treasure Island von Enigma, und das lief noch auf meinem alten Schneider. Es war vom Aufbau her so, wie man sich ein Text-Adventure vorstellt, mit dem kleinen Unterschied, dass man hier Fließtext hat. Es sieht also ein bisschen aus wie ein Teleprompter. Man muss in dem Spiel die Figuren wechseln. Man ist auch zuerst noch nicht mit George befreundet, wenn man Julian, Dick und Anne ist. Und man muss dann zum Beispiel ein Eis kaufen, weil George gerne Eis isst, das George geben. Und ab dann sind wir quasi 5 Freunde. Auch hier wird man ein bisschen geleitet, denn wenn man im Lebensmittelladen ist, dann kann man nur Ginger Ale kaufen oder ein Eis. Und dann ist schon recht schnell klar, was man machen muss. Ansonsten bewegt man die Figuren wie gehabt. Allerdings vergeht im Spiel Zeit. Es kommt manchmal die Meldung, Anne is waiting oder irgendeine andere Person. Und wenn wir dann überlegen, was wir denn jetzt tun können, dann steht plötzlich da die Meldung, Anne left. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, müssen wir ihr jetzt nachgehen? Müssen wir sie wieder suchen? Hat sie eine wichtige Information und wir haben sie jetzt nicht mitbekommen und jetzt kommen wir nicht weiter? Das fand ich ganz interessant, weil Zeitablauf in Text Adventures kannte ich so jetzt nicht. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Spiel, war die Sprachengine. Die hat sehr komplizierte Sätze verstanden. Wir haben einmal aus Versehen Onkel Quentin eine Taschenlampe gegeben, wollten sie wieder haben, kamen aber mit den Befehlen nicht zurecht. Alles, was wir eingegeben haben, hat nicht funktioniert. Bis wir irgendwann mal den ganz komplizierten Satz eingegeben haben. Tell Quentin to give Dick the torch. Und dieses komplizierte Konstrukt hat das Programm wirklich verstanden. Und dann hatte Dick die Taschenlampe und wir konnten dann später die Taschenlampe wieder benutzen, denn wir dachten, jetzt sind wir gerade in eine Sackgasse gelaufen. Ein Text-Adventure hat ja in dem Sinn keinen Übersichtsplan. Das heißt, den Übersichtsplan haben wir uns dann immer selbst gezeichnet. Wir sind an einem Ort, gehen nach Norden und schreiben auf, wo wir hinkommen. Allerdings war das sehr schnell sehr mühsam. Insofern haben wir gemeint, wir nehmen die einfache Lösung, wir schauen im Internet nach. Und als wir dann gesehen haben, wie groß die Welt ist, mehrere Dutzende Schauplätze, waren wir zuerst mal wie vor den Kopf gestoßen. Wir haben das Spiel dann auch abgebrochen, nicht weil es schlecht war, sondern weil wir einfach im Moment nicht die Zeit, die Muse oder den Ehrgeiz haben, uns so tief in ein Spiel reinzufuchsen. Aber prinzipiell war es ein gutes Spiel und wir können uns schon vorstellen, dass wir das irgendwann später einmal spielen werden.
Dann haben wir uns noch an 5 Freunde auf Schatzsuche von Ravensburger versucht. Und aufgrund der Namensähnlichkeit haben wir spekuliert, ob das möglicherweise das gleiche Abenteuer wie dieses Text-Adventure ist, nur diesmal mit Grafik. Ist es aber nicht. Es ist ein eigenes Spiel. Und dieses Ravensburger-Spiel hat mich dann von der Grafik doch wieder sehr stark an Secret of Monkey Island erinnert. Da habe ich nämlich Figuren, die rumlaufen. Und ich sehe dann eben auch die handelnde Figur, die rumläuft. Im Gegensatz zu den TKKG- und 3-Fragezeichen-Abenteuern. Da habe ich die Ego-Perspektive, die eigentlich nur das Gegenüber sieht, aber die handelnde Person eigentlich nicht. Bei den 5 Freunden auf Schatzsuche habe ich jetzt auch wieder verschiedene Handlungsschauplätze. Die Figur kann nach rechts oder links aus dem Bildschirm rauslaufen zum nächsten Schauplatz. Es gibt auch einen Übersichtsplan, wo man zum Beispiel vom Felsenhaus zum Strand auch einen Shortcut hat. Trotzdem muss die Figur aber immer dorthin laufen. Das war bei Secret of Monkey Island zwar auch so, aber auch da ist es mir schon ein bisschen auf den Keks gegangen, dass man immer diese Animationssequenzen hat, bevor man an dem neuen Schauplatz ankommt und sich da umgucken kann und überlegen, ob ich da überhaupt irgendeine Handlung ausführen kann oder ob ich wieder zurücklaufen muss, was dann auch wieder 30 Sekunden Animationsfilm bedeutet. Auch in diesem Point and Click muss ich rumlaufen, Handlungen ausführen oder mit Personen reden. Auch hier gibt es ein Inventar, wo ich Sachen mitnehmen kann. Und wenn ich mit Personen rede, kann ich mir, wie bei Secret of Monkey Island, auswählen, welche Frage ich ihnen stelle. Allerdings ist hier nicht die Begrenzung wie bei TKKG, dass ich nach einer Frage dann den Schauplatz wechseln muss, sondern ich kann im Prinzip mir nur die Reihenfolge aussuchen, in der ich die drei Fragen, die ich dieser Person stellen kann, stellen will. Und wenn ich zwei ausgewählt habe, dann wird die dritte automatisch auch noch hinten dran gestellt. Dieses Auswählen ist eigentlich relativ überflüssig, weil, wie gesagt, die drei Fragen werden sowieso alle gestellt und beantwortet. Auch in diesem Spiel können die Figuren wechseln. Das ist hier allerdings automatisch passiert, dass ich zuerst mit Dick losgegangen bin, um George zu suchen. Und als ich George gefunden habe, war ich dann plötzlich George. Das hat das Spiel aber ohne mein Zutun einfach so gemacht. Das Spiel war für mich allerdings wenig intuitiv. Ich habe natürlich auch das mit einer offenen Lösung nebendran gespielt und wenn ich nicht weiterkam, da mal reingespickst. Aber alle Handlungen, die ich da durchführen musste, haben sich für mich nicht wirklich natürlich erschlossen. Es gab eine Situation, dass die fünf Freunde mit Onkel Quentin am Kaffeetisch sitzen und George will aufstehen und irgendwas machen und Quentin sagt ihr, sie muss erst ihren Teller leer essen. Dann habe ich es mal ausprobiert mit das Sandwich ins Inventar stecken. Das hat auch funktioniert. Insofern war auf dem Bildschirm mein Teller dann leer. Aber Quentin hat immer noch darauf bestanden, dass ich nicht aufstehen darf, bevor mein Teller leer gegessen ist. Habe ich schon für einen Programmierfehler gehalten. In der Lösung stand dann, man muss Quentin ablenken, damit man unbeobachtet das Sandwich an Timmy verfüttern kann und dann darf man erst aufstehen. Und da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn auf sowas kommen? Und wenn das jetzt die ganzen Handlungen sind, die ich ausführen muss und dazwischen muss ich immer noch 30 Sekunden irgendwo animiert die Treppe hochlaufen, das kam mir einfach zu nervig vor, dafür hatte ich nicht die Geduld, das Spiel habe ich abgebrochen. Als Fazit würde ich jetzt zusammenfassen, dieses lange Text-Adventure von den fünf Freunden, dafür hatte ich jetzt nicht die Muße, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, an einem langen Winterabend als größeres Projekt mal nochmal anzugehen. Das ist schon was, was mich grundsätzlich reizt. Die drei Fragezeichen-Spiele sind so ein schöner Snack für zwischendurch, wenn man mal einen Abend ein Spiel durchspielen will. Die eignen sich auch gut dazu, die sind in 2-3 Stunden durchzuspielen. Die haben mir auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht von allem, was ich hier ausprobiert habe. Das Konzept von dem Fünf-Freunde-Animationsabenteuer bzw. von den TKKG-Spielen hat mich jetzt nicht so weiter überzeugt. Ich glaube, mit denen werde ich mich in Zukunft eher nicht mehr befassen. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.